voll Power oder total am Ende? Wir wollen uns Elia ein wenig betrachten in seiner Herausforderung, wo er auch eigentlich in eine schwere Lebenskrise kommt und nicht mehr weiter weiß. Und ich erlebe sowohl bei Mitarbeitern als auch bei Gästen im neuen Land immer wieder diese spannende Frage: Wie kann ich mir meine Kraft gut einteilen? Wie gehe ich mit Unzufriedenheit um? Und wo ist eigentlich diese Lebensfülle, die Gott mir verheißen hat? Und wie kann ich immer wieder auch in der Arbeit bei Gott die Kraft so auftanken, dass ich meine eigene nicht verpulvere? Und Elia war auf der einen Seite ja auch der Feuerprophet, der so vieles mit Gott erlebt hat, was einfach übernatürlich gewesen ist und wo so viel Kraft und Entschlossenheit auch durch sein Leben hindurch spricht. Und auf der anderen Seite war aber auch ein ganz normaler Mensch, der seine Tiefpunkte hat. Und so wie er dargestellt wird, war er auch ein sehr emotionaler Mensch gewesen. Also es ist so die Frage: Gottes Umgang mit depressiven Verstimmungen, Gottes Umgang mit Kraftlosigkeit. Das ist so das Thema, das ich mit euch heute gemeinsam betrachten möchte. Und der Predigttext, der steht im 1. Könige, Kapitel 19, die Verse 2 bis 15. Es ist zwar ein bisschen länger, aber ich glaube, es ist auch mal gut, so am Stück das Wort Gottes zu hören. Da schickte Isabel einen Boten zu Elia, der ihm ausrichten sollte: Die Götter sollen mich schwer bestrafen, wenn ich dir nicht heimzahle, was du diesen Propheten angetan hast. Morgen um diese Zeit bist auch du ein toter Mann, das schwöre ich. Da packte Elia die Angst. Er rannte um sein Leben und floh bis nach Beersheba, ganz im Süden von Juda. Dort ließ er seinen Diener, der ihn bis dahin begleitet hatte, zurück. Allein wanderte er einen Tag lang weiter bis tief in die Wüste hinein. Zuletzt ließ er sich unter einem Ginsterstrauch fallen und wünschte, tot zu sein. »Herr, ich kann nicht mehr«, stöhnte er. »Lass mich sterben. Irgendwann wird es mich sowieso treffen, wie meine Vorfahren. Warum also nicht jetzt?« Und er streckte sich unter den Ginsterstrauch aus und schlief ein. Plötzlich wurde er wachgerüttelt. Ein Engel stand bei ihm, forderte ihn auf: »Elia, steh auf und iss!« Und als Elia sich umblickte, entdeckte er neben seinem Kopf einen Brotfladen, der auf heißen Steinen gebacken war, und einen Krug Wasser. Er aß und trank und legte sich wieder schlafen. Doch der Engel des Herrn kam wieder und rüttelte ihn zum zweiten Mal wach. »Steh auf, Elia, und iss«, befahl er ihm noch einmal, »sonst schaffst du den langen Weg nicht, der vor dir liegt.« Da stand Elia auf, aß und trank. Und die Speise gab ihm so viel Kraft, dass er 40 Tage und Nächte hindurch wandern konnte, bis er zum Berg Gottes, dem Horeb, kam. Dort ging er in eine Höhle, um darin zu übernachten. Plötzlich sprach der Herr zu ihm: »Elia, was tust du hier?« Und Elia antwortete: »Ach Herr, du großer und allmächtiger Gott, mit welchem Eifer habe ich versucht, die Israeliten zu dir zurückzubringen? Denn sie haben den Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten ermordet. Nur ich bin übrig geblieben, ich allein. Und nun trachten sie auch mir nach dem Leben.« Da antwortete ihm der Herr: »Komm aus deiner Höhle heraus und tritt vor mich hin, denn ich will an dir vorübergehen.« Auf einmal zog ein heftiger Sturm herauf, riss ganze Felsbrocken aus dem Berg und zerschmetterte sie. Doch der Herr war nicht in diesem Sturm. Als nächstes bebte die Erde, aber auch im Erdbeben war der Herr nicht. Und dann kam ein Feuer, doch der Herr war auch nicht darin. Danach hörte Elia ein leises Säuseln. Er verhüllte sein Gesicht mit dem Mantel, ging zum Eingang der Höhle zurück und blieb dort stehen. Und noch einmal wurde er gefragt: »Elia, was tust du hier?« Wieder antwortete Elia: »Ach Herr, du großer und allmächtiger Gott, mit welchem Eifer habe ich versucht, die Israeliten zu dir zurückzubringen? Denn sie haben den Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten umgebracht. Nur ich bin übrig geblieben, ich allein. Und nun trachten sie auch mir nach dem Leben.« Ja, soweit erstmal der Text. Ich würde gerne an der Stelle beten. Jesus, ich möchte dir danken für dein Wort. Ich möchte dir danken dass es nie leer zurückkehrt. Ich möchte dir danken, dass es schärfer ist als ein zweischneidiges Schwert. Und ich möchte dich darum bitten, dass du durch deinen Heiligen Geist uns sein Wort aufschließt, erklärst und dass es Frucht bringen kann in unserem Leben. Amen. Ja, ich habe die Predigt in drei Punkte eingeteilt. Und der erste Punkt heißt, Gott fängt Elia auf. Also ich habe mich gerade eben spontan gefragt, das habe ich gar nicht vorher beim Lesen bedacht, was ist in diesem Brot drin gewesen? 40 Tage und 40 Nächte. Also Martin und ich, wir probieren gerade so die Ernährung ein bisschen auszurichten aufs Laufen. Ne? Und meine Frau ist immer ein bisschen genervt, weil ich nicht mehr ganz so viel Körpertemperatur habe wie sonst. Und von daher, ja, wir essen halt mehr Quark, ne, Martin? Und ich versuche abends mich mehr zurückzuhalten und habe auch ein paar Kilo schon verloren. Aber dementsprechend fehlt auch die Kraft manchmal. Gerade auch beim Laufen merke ich das. Ich brauche immer ordentlich Kohlenhydrate. Von daher habe ich mich eben spontan gefragt, was war in diesem Brot drin gewesen, dass es 40 Tage und 40 Nächte ihm geholfen hat, durchzugehen, durchzuwandern. Also ich glaube, das war kein normales Brot. Das war wirklich dann auch schon Gottes Nahrung gewesen. Aber Gott fängt Elia in der Weise erstmal ja gar nicht auf. Bevor das mit dem Brot geschieht, ist es so, dass Elia nach diesem Höhenflug, wo er Gott so stark erlebt hat auf dem Berg Karmel, wo sich Gott so stark gezeigt hat in Feuer und alles verbrannt ist und die Baalspriester nicht nur gedemütigt wurden, sondern von Gott auch so gesehen vernichtet wurden und eben dort so deutlich wurde, wem die Anbetung gebührt, dass kurze Zeit später Elia schon einknickt und totale Angst bekommt. Und diese Isabel einfach mit den Worten, die sie ihm gegen den Kopf schmeißt, einfach so viel Erfolg hat. Ich habe mich gefragt, wie konnte das möglich sein? Warum hat Gott das zugelassen, dass der Elia an der Stelle so große Angst bekommt? Dann war ich erinnert, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es gibt ja manchmal Menschen, auf die man besonders anspringt. Also sie sagen etwas und es trifft einen besonders tief. Sowohl im Positiven als auch im Negativen. Jemand sagt etwas und es verletzt einen total. Oder jemand sagt etwas und du kommst gerade völlig euphorisch zu dieser Person und dann kurze Zeit später ist alle Kraft ausgehaucht, weil er einem so richtig auf den Boden der Tatsachen zurückgebracht hat. So ein bisschen kann das auch meine Frau, wenn ich mal euphorisch gerade von irgendeiner Vision komme, die ich gerade habe, auf den Boden der Tatsachen. Nein, aber es gibt etwas, was einem wirklich dann alles rauben kann. Und so scheint es hier auch bei Elia gewesen zu sein, dass er tatsächlich gemerkt hat, das, was die Isabel sagt, das glaube ich ihr und ich könnte der Nächste sein und ihn allen Mut verliert. Und wenn jemand die Macht hat, mich zu töten, dann diese Frau. Und es heißt auch im Jakobusbrief, Kapitel 5, Vers 17, Elia war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Elia war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Also es bedeutet, Gott hat ihn nicht davor verschont. Gott hat ihn nicht davor bewahrt, dass er in ähnliche emotionale Löcher fällt, wie wir es heute noch tun. Und vermutlich war das mit ein Grund, dass Gott eben auch es zugelassen hat, zum einen, weil Elia ganz Mensch ist, wie wir es sind, aber zum anderen, weil sich Gott einfach auch in dieser Schwere, in seiner Herrlichkeit tiefer erweisen wollte. Er lässt manchmal in unserem Leben Krisen, depressive Verstimmungen, Resignation oder eben auch Kraftlosigkeit zu, weil gerade in dieser Kraftlosigkeit wir Gott nochmal ganz anders erleben können und sollen. Ich selbst bin eher auch ein emotionaler Mensch und konnte mich gut oder kann mich bis heute gut in seine Situation hineinversetzen, weil diese Antriebslosigkeit, auch bei depressiven Verstimmungen, bei dem, dass man kaum noch Hoffnung hat, alles in Frage stellt, sich völlig einsam und verlassen fühlt, das ist etwas, was ich aus meinem Leben kenne, was ich oft im neuen Land bei Menschen erlebt habe Und so muss sich Elia hier auch gefühlt haben. Er rennt aus lauter Angst dann weg und flüchtet nach Beersheba und von dort aus weiter bis eben zu diesem Wüstenstrauch. Und Wüstensträucher können übrigens bis zu 3 Meter groß werden, habe ich gelesen. Also nicht so ein kleiner Strauch, das muss schon größer gewesen sein, aber sie spenden kaum Schatten. Also es muss auch sehr heiß darunter gewesen sein. Dort lässt er sich fallen und er sagt diese Worte: Denn ich bin nicht besser als meine Väter. Lass mich sterben, es hat keinen Sinn mehr, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Ich habe mich gefragt, was kann er damit gemeint haben? Und ich vermute, dass Elia damit gemeint hat, dass er genauso versagt hat, wie er es bei seinen Vätern gedacht hat, wenn es um den Götzendienst unter dem Volk Gottes geht. Also, dass er es genauso wenig wie seine Väter geschafft hat, das Volk Gottes komplett aus dem Götzendienst herauszuführen. Isabel und Ahab sind immer noch im Götzendienst verbunden. Auch wenn die ganzen Baalspriester verloren haben, reicht das nicht. Er hat sich nicht nur einsam gefühlt, sondern hat auch das Gefühl gehabt, versagt zu haben. Er hat sich hilflos gefühlt und der Isabel total ausgeliefert gefühlt. Das ist meine Vermutung. Und dieses Gefühl war einfach stärker als der Realitätsbezug. Es war stärker als das, was er vorher noch auf dem Berg Karmel mit Gott erlebt hat. Ja, was bedeutet das für uns? Nun, ich denke, es passiert nicht selten, dass wir auch in Situationen drin stecken, wo wir vom Verstand her eigentlich wissen, Gott ist da, aber unsere Emotionen völlig was anderes sagen und wir in den Gefühlen genau das Gegenteil erleben. Und jetzt finde ich klasse, wie Gott reagiert. Gott ist so anders als wir Menschen. Er peitscht den Elia jetzt nicht an, los, mach weiter und lass dich nicht hängen. Und ne, das, was wir sonst so im Training auch manchmal uns gegenseitig zurufen, wenn es darum geht, für den Marathon zu trainieren. Nee, sondern Gott weiß, glaube ich, genau, was Elia braucht. Und er weiß, glaube ich, auch, er ist der beste Therapeut. Er weiß genau, was Menschen auch brauchen, die absolut kraftlos sind und die einfach in einer depressiven Verstimmung, in einem depressiven Loch drin stecken. Elia bekommt erstmal Zeit, durchzuatmen, und es geht darum, dass er in seinen Grundbedürfnissen, Essen, Trinken, Schlafen, dass er dort erstmal wieder Kraft schöpfen kann. Gott schickt diesen Engel und versorgt ihn mit allem, was er braucht. Und nach 3 Tagen hat er neue Kraft und kann weitergehen. Ich habe mich gefragt, wo nehmen wir uns immer wieder auch genug Pausen im Alltag? Oder wo peitschen wir uns selbst und andere Menschen manchmal zu sehr an? Wo nehmen wir uns die Zeit, wirklich auch von Gott her die Kraft zu schöpfen und nicht auch an die falschen Quellen zu gehen? Und wir haben ja auch den Fachbereich Computenz. Wir sind viel im Medienbereich unterwegs. Martin hat erzählt, dass er mit 3 ehemals Medienabhängigen zusammenlebt. Und das ist stark, dass wir einfach auch Menschen da aus einer Sucht herausführen dürfen. Aber es gibt einen kompletten Wandel in der Gesellschaft. Und der muss nicht nur schlecht oder negativ sein. Vieles ist auch gut und chancenreich an den neuen Medien. Aber ich denke, eine große Problematik ist, dass man sich oft durch das Smartphone, durch andere Medien, sich die Pausen im Alltag klaut, wo man ansonsten einfach mal warten musste, nichts zu tun hatte, eine Lücke war, wo man auch mal Langeweile spüren konnte, wo man mal durchatmen konnte, wo man den Tag Revue passieren lassen konnte und auch im Zwiegespräch mit Gott sein kann. Und das ist teilweise da schwieriger, wo man hier noch schnell eine Nachricht schreibt, da noch schnell was erledigt, Musik hört. Es gibt so viele Möglichkeiten, sich abzulenken und an der Stelle auch oberflächlich zu werden. Und ich denke, das können genau die Situationen sein, wo wir aber auch diese Pausen brauchen, um neue Kraft zu schöpfen, gerade wenn wir uns kraftlos fühlen. Gott fängt Elia auf. Das ist so der erste Punkt, den ich gerne herausheben wollte. Und Elia lässt sich auch fallen. Er lässt sich in die Arme Gottes fallen, weil er gar nicht mehr anders kann. Das ist auch etwas, was nicht jedem leicht fällt, wo man manchmal an Situationen festhält, obwohl man völlig kraftlos ist, versucht irgendwie zu funktionieren, alles aufrechtzuerhalten und es darum geht, dass man sich Gott anvertraut. Den zweiten Punkt habe ich genannt, Gott offenbart sich Elia auf eine neue und tiefere Weise. Und in Vers 10 lesen wir, dass Elia sein Herz Gott ausschüttet. Dass er zu Gott sagt, ich habe so gestritten, ich habe alles versucht und jetzt bin ich der Einzige und keiner ist mehr da. Ich habe mir gedacht, ich glaube, das kennt so manch einer, dieses Leid, dass man das Gefühl hat, man hat viel gegeben und nur wenig erreicht. Vielleicht könnte manchmal auch unser Spruch da sein, habe ich mich nicht so sehr für die Gemeinde eingesetzt? Bin ich nicht immer wieder in Lücken gesprungen? Habe ich nicht für Menschen gekämpft und in Beziehungen mich investiert? Und sie alle sind gegen mich. Es hat nichts gebracht, alles war umsonst. Weiß jetzt nicht, ob jemand so denkt, aber ich glaube, dieses Gefühl, das ist durchaus das ein oder andere Mal da. Und aus dem neuen Land kenne ich das sehr wohl. Es ist die Frage, inwieweit schaffen wir es, wie Elia, unser Herz wirklich auch auszuschütten? Oder inwieweit bleibt uns manchmal einiges, was uns innerlich schwer ist, im Halse stecken? Dass wir nicht dazu kommen, wirklich uns die Zeit zu nehmen und auch Worte zu finden, um uns Luft zu verschaffen. Und Gott das im Gebet zu sagen, was uns schwer ist. Elia tut das hier und er tut es nicht nur einmal, er tut es zweimal, weil Gott ihn aber auch konkret fragt. Elia, was machst du hier? Genauso fragt er uns heute Morgen auch. Was machst du hier? Was liegt dir auf dem Herzen? Was ist dir schwer? Sag es mir. Es gibt ein Sprichwort, was ich ganz gut finde. Das heißt, ein Konflikt, der nicht ausgetragen wird, der wird nachgetragen. Ein Konflikt, der nicht ausgetragen wird, der wird nachgetragen. Und da erzeugen sich häufig Gefühle wie Bitterkeit, Rache, Scham, Resignation, all diese Gefühle, die etwas hinterhertragen. Nicht immer einem anderen Menschen, manchmal trägt man es sich selbst auch hinterher. Immer da, wo man einen Konflikt eben nicht angesprochen, nicht gelöst hat, da wird ein Konflikt oft nachgetragen. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir da auch von Elia lernen, dass eben nichts in unserem Herzen an Bitterkeit zurückbleibt, sondern wir es wirklich mit Gott und mit Menschen austragen. Und manchmal vor allen Dingen auch mit uns selbst. Dann kommt das Entscheidende, dass Elia Gott nochmal ganz neu kennenlernt. Ich glaube, Elia war nur gewohnt, Gott mächtig zu erleben, als er mit dem Feuer auf dem Berg Karmel gehandelt hat. Es gab nur schwarz oder weiß bei Elia. Entweder total kraftvoll oder er ist gar nicht da und ich spüre ihn nicht. Dieses sanfte Säuseln des Windes ist, glaube ich, ein Merkmal davon, dass Gott sich ihm ganz neu offenbaren wollte, und zwar durch die Stille, durch die Ruhe. Und dass Elia auch lernt, nochmal ganz anders Gott zu sich reden zu lassen. Und ich denke, da ist das Entscheidende auch, dass wir nicht den Weg abkürzen. Ich glaube, Gott sucht nach Menschen, die wirklich sich Zeit nehmen und nicht eine Begegnung mit ihm vorzeitig beenden, sondern dass wir immer wieder in der Stille ihn auch erkennen und hören können, dass wir auf seine Stimme auch warten. Ich glaube auch, das ist ein Kennzeichen von Leitung, dass immer wieder so diese schnellen Sachen manchmal die Gefahr haben, dass man nicht genau hingehört hat, dass man hat einen Prozess nicht reifen lassen, dass man nicht die Geduld hatte, bis zum Ende vor Gott zu stehen und zuzuhören. Und das ist eine Herausforderung, finde ich. Und ich glaube, deshalb hat es Elia hier auch geschafft, Gott nochmal ganz anders kennenzulernen und ganz anders mit ihm im Gespräch zu sein. Ja, und der dritte und letzte Punkt, der heißt, Gott gibt Elia eine neue Berufung und zeigt ihm die Wahrheit. Als Elia so vor Gott steht und ihm zum zweiten Mal auch sagt, habe ich nicht so gekämpft und jetzt bin ich der Einzige, der übrig ist, da redet Gott zu ihm. Und zwar steht hier Folgendes ab Vers 15, ich lese mal weiter. Da gab der Herr ihm einen neuen Auftrag. Elia, geh den Weg durch die Wüste wieder zurück und weiter nach Damaskus. Salbe dort Hazael zum König von Syrien. Danach salbe Jehu, den Sohn Nimschis, zum König von Israel und schließlich Elisa, den Sohn Schaphats aus Abel, zu deinem Nachfolger als Propheten. Wer dem Todesurteil Hazaels entrinnt, den wird Jehu umbringen. und wer ihn entkommt, den wird Elisa töten. Aber 7000 Menschen in Israel lasse ich am Leben, alle, die nicht vor Baal auf die Knie gefallen sind und seine Statue nicht geküsst haben. Elia bekommt hier eine neue Berufung. Er bekommt den Auftrag, die beiden Könige zu salben und für einen Nachfolger zu sorgen. Aber das Entscheidende ist eigentlich nicht die Berufung. Es ist wichtig und ist auch für unser Leben wichtig, herauszufinden, welche Berufung haben wir, was hat Gott mit uns vor. Aber entscheidend finde ich, dass Gott ihm die Wahrheit sagt und er plötzlich erkennen muss, dass seine ganzen Emotionen eben nicht der Wahrheit entsprechen. Gott sagt zu ihm: Elia, du bist nicht allein. Deine Taten waren nicht umsonst. Du hast nicht versagt und du brauchst auch keine Angst zu haben. Es gibt noch 7000 andere neben dir, die sich nicht Baal gebeugt haben. Und als ich das gelesen habe, dachte ich mir: Wahnsinn. Das ist doch etwas, wo durch dieses Zwiegespräch mit Gott Elia wirklich eben auch klare Worte gehört hat, die er gegen seine Gefühle auch stellen kann. Und manchmal ist es nötig, dass auch wir das Wort Gottes gegen das stellen, was wir gerade fühlen. Und somit eben diese Gefühle uns nicht so beherrschen. Und das fand ich einen ganz starken Zuspruch, den Gott Elia da gemacht hat. Elia kommt aus der Begegnung mit Gott, er bekommt neue Kraft und er kann seinen Gefühlen etwas entgegensetzen. Und ich denke, genau das ist das, was wir auch brauchen. Und wir müssen uns die Frage stellen, wo wir manchmal vielleicht zu viele allein gekämpft haben, wo Gott uns als Team gebrauchen will, wo wir einander brauchen. Gut, jetzt sind hier vielleicht nicht gerade 7000 anwesend, aber trotzdem, wo 2 oder 3 in meinem Namen zusammenkommen, das reicht schon aus. So hat Gott uns als Menschen geschaffen. Und Elia war in Gefahr, zum Einzelkämpfer zu werden. Und deshalb ist gut, dass Gott ihm zeigt, du bist nicht allein. Ich fasse nochmal zusammen. Wo lassen wir uns von Jesus und von Gott auffangen? Dass wir tatsächlich immer wieder auch in aller Kraftlosigkeit und aller Schwere merken, wo Gott wirklich uns so auffangen möchte, wie er Elia aufgefangen hat. Und wo Gott auch solche Zeiten zulässt, damit die Beziehung zu Gott noch intensiver wird. Wo geht es darum, dass uns Worte im Hals stecken bleiben und wir Gott unser Herz ausschütten sollen und ihn auch auf tiefere Weise erkennen? Und wo geht es darum, dass wir seine Worte gegen unsere Gefühle stellen, die uns niederdrücken und so wie Elia wirklich auf Gottes Reden auch warten und dieser Prozess in uns reifen kann? Lasst uns noch ein paar Sekunden Stille sein.